Ja, ich begrüße die Anwesenden zu meinem diesjährigen Vortrag auf dem Vintage Computing Festival Berlin. Es geht um Punkte, Linien und Kreise, die Arbeitsweise des grafischen Terminals Robotron K8917. Das ist dieses Gerät hier. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Dirk Karnert. Ich bin Mitglied der Gesellschaft für historische Rechenanlagen. Und zwar ist das die Gesellschaft, die dieses Jahr für ihre Objekte ein neues Zuhause sucht. Da haben wir ein paar Flyer vorbereitet und die neue Heimstatt für mein Hobby nennt sich das Räumchen. Wir sind ein paar Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um eben Computerarchäologie, Kunst und Handwerk zu betreiben. Und soweit erstmal zu mir. Zur Gliederung des Vortrags. Ja, wie gesagt, jeder Vortrag hat ja immer eine Gliederung. Das mache ich dann demzufolge auch so. Punkt 1 ist die Motivation. Warum mache ich das alles? Punkt 2 nennt sich Abgrenzung. Da geht es so ein bisschen um die Einordnung dieses speziellen Geräts. Dann haben wir die Funktionalitäten, die in dem Gerät drin stecken. Die Architektur, wie ist die Maschine konstruiert, wie ist sie aufgebaut? Die Arbeitsweise, sprich, wenn das Ganze mit Leben erfüllt ist, was genau läuft dann ab? Dann die Inbetriebnahme. Das Gerät ist ja nun auch schon mehr als 30 Jahre alt. Sowas in Betrieb zu nehmen, sowas überhaupt zu erforschen. Was ist da alles zu tun gewesen? Deswegen auch der Punkt Vorgehensweise und Erforschung. Und weil es sich ja um ein grafisches Terminal handelt, geht es hier vor allen Dingen auch um die Grafikkommandos. So, zur Motivation des Ganzen, warum ich das mache. Also es geht im Wesentlichen um Restauration und Wiederbelebung. Also man will praktisch, wie ein Oldtimer-Freund das auch tut, so ein altes Gerät eben von Staub befreien, sauber machen, rekonstruieren und eben wiederbeleben, dass es eben was tut, dass es eben demonstriert, wozu ist es da, wie ist die Arbeitsweise des Gerätes. Dann ist es bei mir auch der Forschungsaspekt, das heißt einfach also die Bestrebung dazu rauszukriegen, was tut das Ding, wie arbeitet es, wie war es eingeordnet im damaligen Kontext. Und was kann ich machen, um das Gerät nicht irgendwie zweckzuentfremden, sondern wirklich in möglichst seiner originalen Funktion auch zu erhalten, auch wenn mir das Ganze drumherum dazu fehlt. So, das ist die Motivation von meiner Seite, die ich da tue zur Abgrenzung. Bei Robotron ist es ja meistens so, die Geräte heißen alle irgendwie ähnlich, die haben meistens irgendwelche K-Nummern. Man weiß eigentlich nicht so genau, wenn jetzt die K-Nummer irgendwie eine Nuance abweicht, hat man dann plötzlich ein völlig anderes Gerät vor sich. Deswegen ist, denke ich mal, diese Folie ganz wichtig, um mal aufzulisten, was sind jetzt alles Robotron-Terminals. Ja? Also es geht los mit dem PBT 4000. Das ist ein Terminal, das noch auf U808 basiert. Da hat Robotron den Intel 8008 geklont. Also das ist so eins der ersten Bildschirmterminals, die es dann gab. K8911 steht in der Ausstellung von meinem Nachbarn. Das ist das simple textbasierte Terminal mit 24x80 Zeichen, das im Konsolenbetrieb arbeitet und ESCII-Sequenzen VT100 kann. K8912 hatte ich voriges Jahr mit. Das ist ein Gerät, was Dialoge darstellen kann, Masken darstellen kann. Der Nutzer kann Daten eingeben, der Payload wird weggeschickt. Ups, der Payload wird geschickt, sprich die Nutzdaten. K8913 funktioniert so ähnlich, hat aber ein anderes Zentralsystem. Beim 8912 ist es eine PDP-11-ähnliche Maschine. Beim 8913 ist es so ein eigenentwickeltes Datenerfassungssystem. K8914, also wie gesagt, die Geräte sehen alle so ähnlich aus, bis auf das erste. Ist ein Terminal, was in Zusammenarbeit mit dem Großrechnersystem der DDR lief, also mit dem ESA-System. K8915 ist ein Datenerfassungsterminal, das sehr oft halt auch als Floppy-Rechner umgebaut wurde. Sprich, man hat das Terminal genommen, eine Floppy-Karte reingesteckt, dann die entsprechenden Diskettenlaufwerke daneben gestellt. So ein Gerät sieht man auch bei meinem Nachbarn zur Rechten. Genau, man hat dann die. In dem Gerät drin, das gab es auch, ja. Das sind aber andere Geräte, weil die Geräte, um die es hier geht, da komme ich auch gleich noch dazu, das sind bis auf eins alles reine Terminals. Und die Geräte mit den Diskettenlaufwerken drin, das sind Bürocomputer aus Karl-Marx-Stadt damals gewesen, diese A5120. Und die Gerätereihe hier, das sind eigentlich vom Grundsatz her alles Terminals, bis auf den K8915, wo man eben gesagt hat, den gibt es zwar als reines Terminal im Datenerfassungssystem, aber man kann einen Floppy-Controller reinstecken, was sehr oft passiert ist, hat die Diskettenlaufwerke daneben und schon hatte Zeller Melis seinen eigenen CPM-Rechner. Und das ist das, was beim K8915 passiert ist. Damit hatte man ein Gerät, was sozusagen funktional, was Ähnliches tut wie der 5120, aber es ist ganz einfach, der Werdegang ist ein anderer in dem Moment. Also konzipiert war K8915 als Datenerfassungssystem fürs A5230, das ist aber ein anderes Thema. Na, aber ansonsten ist K8915 ein ganz normaler Floppy-Rechner. Man hat halt sich in Zeller Melis gesagt, welches der Geräte, die wir sowieso herstellen, könnte auch als Standalone-CPM-System geeignet sein, und das ist eben der 8915. K8917, wie gesagt, ist dieses Gerät, das funktioniert eigentlich wie K8911. Also man hat 24x80 Textbildschirm, und wo man eben im Konsolenbetrieb Daten eingeben kann. Man gibt was ein, schickt es ab, kriegt die Daten wieder zurück, textorientiert, ganz normal. Die Besonderheit von dem Gerät ist, dass es eben eine Grafikkarte drin hat, eine richtige Vollgrafikkarte, und man kann eben umschalten dahingehend, dass das Gerät eben wirklich Grafik malen kann. K8918 ist der Nachfolger von diesem Gerät, auch ein Grafikterminal, das allerdings 8086 basiert ist. Also das ist hier ein Z80 basiertes Gerät mit dem U880 Prozessor drin. Und was dann auch schon farbig kann, der kann auch monochrom. Und ganz zum Schluss gab es noch das K8941, das ist ein Gerät mit dem 8751 als Prozessor drin, das ist der VT220-Klon, den gab es ganz zum Schluss, da ist nur noch ein Exemplar bekannt, aber das ist so das neueste Gerät, was man so kurz vor der Wende noch gebaut hat. So, soweit zu den Geräten, wie sich der einsortiert in den ganzen Reigen. So. Etwas zum Hersteller. Der Hersteller des Ganzen nennt sich VEB Robotron Elektronik Zeller Melis, ist geografisch im Südwesten der ehemaligen DDR zu finden, tief im Thüringer Wald. War vor allen Dingen bekannt für Mikrorechnersysteme, Datenerfassungstechnik, also alles, was hier vorne auch draufsteht. Wobei sich die Datenerfassungstechnik unterschieden hat zwischen diesen Betriebsdatenterminals, das sind Geräte wie diese hier vorne, also die man praktisch als Stechuhr verwenden konnte. Und eben Bildschirmterminals, das ist praktisch diese ganze Reihe, die wir in der Vorfolie hatten, wo der hier auch dazu gehört. Und dann hat Zeller Melis Datenspeichergeräte gemacht. Also sprich, wir haben Kassettenlaufwerke, diese Digitalkassettenlaufwerke aus Zeller Melis. Wir haben die großen SMD-Festplatten, die an den PDP-11-kompatiblen Systemen gelaufen sind. Und wir haben dann später auch die 5¼-Zoll-Platten, die erst von Microscience kamen und dann später in einem eigenen Werk gebaut wurden. Zum Hersteller habe ich inzwischen, kann ich dann auch mal rumgehen, geben, dieses Buch hier, das hat Zeller Melis mal rausgegeben und hat, ich glaube, wenn man es hier hinhält, dann kann man sich das schön angucken. Und da hat eben Zeller Melis mal das Werk vorgestellt, den Ort vorgestellt, das können wir dann auch gerne mal rumgeben. Auf der Rückseite ist, das Bild dürfte dann schon bekannt vorkommen, das ist die Fertigungs- und Prüfstrecke, also sprich, alle Geräte, die wir hier so sehen, waren alle mal dort. ne, wurden alle dort hergestellt. Das Buch können wir dann gerne mal rumgeben. Und ja, so viel zum Hersteller des Ganzen. Zur Funktion des Gerätes. Also wir haben, wenn das Gerät gestartet wird, erst den Textmodus, das heißt, das Gerät macht, verhält sich wie ein ganz normales Terminal, das heißt, es macht seinen Selbsttest nach dem Starten, stellt da den Cursor oben links hin und horcht auf der seriellen Konsole, ob eine Eingabe kommt über die serielle Konsole. Dann wird das Zeichen dargestellt, was kommt. Wenn ein Zeichen auf der Tastatur eingegeben wird, wird es über die serielle Leitung weggeschickt. Also genau die Art und Weise, wie eben damals die Rechner bedient wurden. Der Rechner war irgendein Klotz, der irgendwo stand. Irgendwo war die serielle Schnittstelle. An die serielle Schnittstelle wurde das Terminal dran gehangen. Und dann wurde über dieses Terminal der Rechner bedient. Ja, beziehungsweise die Betriebssystembefehle eingegeben und so weiter und so fort. So, und die Besonderheit dieses Gerätes ist, dass es eben neben den ganzen ESCAP-Sequenzen, die so ein Terminal im Textmodus dann eben kann, eben eine spezielle ESCAP-Sequenz zu haben, und dann wird das Gerät in seiner Arbeitsweise völlig umgestellt. Das geht schon damit los, dass das Gerät eben nicht mehr mit 7-Bit und Parity arbeitet, sondern plötzlich mit 8-Bit ohne Parity. Ja, also selbst die serielle Schnittstelle wird völlig umkonfiguriert. Man kann diesem Gerät dann grafische Kommandos schicken. Diese grafischen Kommandos entsprechen dem GKS-Standard. Also man hat da eben einen westlichen Standard genommen. Und zwar diesen hier. Und hat eben aufgrund dieses Standards kann dann auch umgegeben werden. Hat sich eben diesen Standard genommen und hat die grafischen Kommandos entsprechend diese Standards implementiert. So, was haben wir da? Neben grafischen Kommandos können wir auch Textausgabe machen. Wir können theoretisch auch eine Koordinatentransformation machen und eine Tastatureingabe machen, aber soweit ist die Forschung noch nicht fortgeschritten. Das heißt, ich habe mal versucht, diese ganzen Koordinatentransformationsbefehle auszuprobieren. Da bin ich noch nicht wirklich weiter an der Stelle. So, noch kurz zu den Einsatzbereichen. Ein bisschen habe ich es ja schon angedeutet. Also vor allen Dingen diente das Gerät als Bedienterminal für den Rechner. Man muss sich das so vorstellen, der eigentliche Rechner dazu ist eben so ein PDP-11-Clone. Und man hat eben nur dieses eine Terminal dran. Das heißt, beim Starten muss der ja erstmal ganz normal seine Betriebssystemeingaben und Ausgaben machen. Und es muss so gewesen sein, dass es eben spezielle Anwendungsprogramme gab, die gestartet wurden, die dann eben den anderen seriellen Treiber geladen haben und dann eben mit dem Terminal grafisch geredet haben. Und Einsatz des Gerätes war vor allen Dingen im CAD-Umfeld, also sprich, man hat damit technische Zeichnungen gemacht. Wie auf dem Bild deutlich wird, das ist ein Originalfoto eines solchen Gerätes im Einsatz, und da sieht man eben recht deutlich, dass hier eben wirklich technische Zeichnungen damit gemacht wurden, dass man auch 3D-Darstellungen gemacht hat, und man kann offensichtlich auch Segmente einblenden und ausblenden, da gibt es die Befehle dazu. Und so viel als Hinweis dazu, wie dieses Gerät eben eingesetzt wurde. Also das ist praktisch, wenn man so will, das Terminal einer frühen CAD-Workstation. So, zur Architektur des Ganzen. Wie sieht das ganze System aus? Es handelt sich um ein K1520-System. Das ist der 8-Bit-Bus von Robotron. Das sind diese Stecker hier, die nach westlichem Standard, was dem am nächsten kommt, würde man sagen, das ist der ECB-Bus. Das ist ungefähr so, dass jetzt so von ganz weit oben drauf geguckt vergleichbare. Also wie gesagt, ein Bus, der eben Adressleitungen, Datenleitungen, Steuerleitungen entsprechend verarbeitet hat. Und das hat man eben bei Robotron als Standard so festgelegt und konnte aufgrund dieses Standards so ziemlich alles, was 8-Bit-Systeme waren, darüber abbilden. Dadurch hat man auch viele Gemeinsamkeiten geschaffen. Sprich, man hat sozusagen gebündelt, was verschiedene Rechner eben brauchten. Das heißt, man hat nicht für jeden Rechner eine eigene Platine erfunden, sondern man hat viele Rechner aus denselben Platinen aufgebaut und nur das Allernotwendigste umkonfiguriert. Ja, dadurch, also es ist beispielsweise so, dass die CPU-Platine, die in dieses System gehört, in sehr vielen Rechnern eben vorhanden war. Dadurch konnte man die sehr oft produzieren und den Bedarf für viele Rechner damit decken. Das war da einfach der Grund dafür. So, kommen wir nun zu den Platinen im Einzelnen. Ich suche gerade mal die Prozessorplatine, das ist diese hier. Der U880, also sprich der Z80-Clone, sitzt in der Mitte. Rechts haben wir 8 Kilobyte ROM, von denen läuft der Rechner hoch. Die CPU hat 2,45 MHz, damit ist die getaktet. Und genau. Und die nächste Platine, die wir haben, ist die Speicherkarte. Diese stolze Platine hat sage und schreibe 16 KB ROM drauf in 16 Stück 2708. Weil, wie gesagt, die komplette Funktionalität dieses Geräts eben in diesen ROMs steckt. Das reicht noch nicht in Sachen ROMs. Wir haben noch eine Platine, da stecken dann nochmal 4K ROM drauf. Plus 32 KB RAM. Und um eben verschiedene Funktionalitäten in dem Rechner halt hinzukriegen. So, das ist die Platine. Die nächste Platine ist dann die Textbildschirmkarte. Sprich, das Gerät arbeitet ja in zwei Modi. Es arbeitet zum einen in einem reinen Textmodus. Dazu dient diese Karte. Die hat 2 KB. Hier sind zwei Proms, also in dem Fall nicht E-Proms, sondern Proms, wo die Character Map drin steckt, sprich die Zeichenbildtabellen, dass man weiß, wie die Buchstaben aussehen. Und wir haben 2 KB RAM, damit wir diese 1920 Zeichen eben unterbringen können. Das heißt, die RAMs werden entsprechend dem Prozessor eingeblendet und was auf den Speicherbereich geschrieben wird, das landet als ASCII-Code eben auf dem Bildschirm. Aber normalerweise würde dieser Stecker zum Bildschirm rausgehen, was er aber nicht tut. Wir haben die sogenannte Bildsignalsteuerung. Das ist diese Platine hier. Da hat man einfach Folgendes gemacht. Man hat die Platinen nebeneinander gesteckt. Wenn ich das jetzt richtig hinkriege, sieht das so aus. Man hat die nebeneinander gesteckt über einen Brückenstecker. Der eine Bildschirm raus, der andere Bildschirm rein. Hier kommt das Grafiksignal dazu und hier unten, da hängt in Wirklichkeit der Bildschirm dran. Ja, man hat eben, so wie man das auch bei diesen Add-on-Karten stellenweise später in den PCs kannte, dass man eben aus der Grafikkarte raus, ging in eine Zusatzkarte rein und aus der Zusatzkarte mit dem VGA wieder raus. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, diese beiden Platinen. Und die Platine, die dann noch fehlt, die sogar ein Stück länger ist, ist diese hier. Und das ist das Herzstück des Grafikprozessors. Der Grafikprozessor ist ein zweiter U880, der ist hier oben. Das Ding hat nochmal 4K ROM-Firmware, hat nochmal 32K RAM als Bildspeicher. Und das ist eine separat im System laufende 880-CPU, die eben komplett eben diese Grafikroutinen macht. So, die Platine, die noch fehlt. Eine dürfte noch fehlen, ist die, hier haben wir sie. Eine dürfte noch fehlen, das ist der serielle Controller. Sprich, an dem breiteren Stecker hängt die Tastatur dran. Die Tastatur ist eine 8-Bit-Paralleltastatur. Und wir haben zwei serielle Schnittstellen. Die seriellen Schnittstellen sind 20 mA. Im Osten hieß das IFSS, Interface, sternförmig seriell. Und über die eine Schnittstelle ging es an den Hostrechner und an die andere konnte ein lokaler Drucker angeschlossen werden. So, der Grafikprozessor konnte 640x408 Bildpunkte konnte davon aber in der Höhe nur 288 darstellen. Das heißt, der virtuelle Screen war größer als der reelle. Und das sehen wir dann nachher auch noch, dass man den hin und her scrollen kann, also dass man eben den kompletten Bildschirm sieht. So, diese ATS, also Adapter-Tastatur und serielle Schnittstellen, hat eben diese 20 mA Stromschleife. Das heißt, um das ganze Ding zu betreiben, brauche ich dieses Gerät. Der wandelt nämlich Stromschleife in richtiges V24, also in das serielle V24, also serielles beides, aber in das V24, was dann eben auch ein Notebook versteht. Und wir haben noch eine Spannungswandler-Steckeinheit drin stecken, die eben für die Stromschleife die minus 5 Volt macht. Minus 12 Volt sind nicht vorgesehen, deswegen kann man kein richtiges V24 in dem Gerät selber betreiben. Also das ist bei anderen Geräten anders, beim 8911, wie es bei meinem Nachbarn steht. Da ist ein minus 12 Volt Wandler drin und der kann dann dadurch durch diese minus 12 Volt eben die V24 richtig machen. So, aus diesen Platinen zusammen mit dem Bildschirm und zusammen mit den Netzteilen besteht letztendlich dieses Gerät. So, der Grafikprozessor ist wie gesagt ein eigenes System auf Basis des U880 mit 4 KB ROM und 32 KB RAM. Und die Kommunikation mit dem anderen Prozessor läuft schlicht über Shared Memory. Das heißt, es gibt ab Adresse 7400 einen Speicherbereich, den beide nutzen. Das heißt, der Hauptprozessor des Terminals schreibt einen Befehl rein. Der Grafikprozessor pollt diese, also fragt das zyklisch ab und guckt halt nach, ob er da einen Befehl vorfindet. Und arbeitet die dann entsprechend ab, macht dann was, gibt dann die Rückmeldung zurück. Deswegen hat es mich zuerst gewundert, ich habe mal, wenn ich den hochfahre, bei der Firmware an der Stelle geguckt, wo er den Grafikprozessor checkt. Da schreibt er einfach was in Adresse 7400 rein und wartet so lange, bis was anderes drin steht, obwohl er selber nichts reinschreibt. Also muss ja jemand anders das reingeschrieben haben und der andere, der das reinschreibt, ist der Grafikprozessor. Ich habe zwar jetzt keine Doku zu dem Grafikprozessor, inzwischen habe ich die ROM-Inhalte, aber noch nicht weiter angeguckt. Aber es gibt ein ähnliches Platinenpärchen, was zwar andere Sachen macht, aber was ungefähr dieselbe Handschrift ist, wo eben auch genauso ein Verfahren mit diesem Shared Memory beschrieben ist. Also dass es eben einen Speicherbereich gibt, auf den beide Prozessoren zugreifen und wo eben einer wartet, bis der andere halt was reinschreibt. Und das ist halt das Signal dafür, also die Änderung von bestimmten Bytes in diesem Speicherbereich sind eben das Signal dafür, dass dann eben der zweite Prozessor da was tun muss. So, zur übergreifenden Systemarchitektur des Ganzen, sprich dieses Gerät steht nicht für sich alleine, sondern das ist in ein System eingebettet, das eigentlich größer ist. Also wir haben halt wo das eigentlich dran gehört, das nennt sich K1620. Das ist ein System, das ist ungefähr vergleichbar mit der PTP1103. Das heißt, 16-Bit-CPU, 64K RAM, keine MMU. Und die K1620 ist normalerweise so ein nachtschrankgroßes Gerät, in Anführungsstrichen. Das ist ungefähr 19 Zoll breit, aber nicht richtiges 19 Zoll, sondern das 19 Zoll der DDR war irgendwas Metrisches, was nicht ganz dem entspricht. EGS, genau. Einheitliches Gefäßsystem. Und diese EGS-Einschübe, die waren, davon gab es 2 Stück in dem Gerät. Der untere war der Prozessor, das heißt, wenn man den rausgezogen hat, dann hat man eben zweigeteilt eine ganze Latte Netzteile gehabt und auf der anderen Seite eine ganze Latte Platinen. Hauptprozessor des Ganzen sind 2 Stück U830, die da eben diese Alu da gemacht haben. Also der Prozessor bestand im Wesentlichen aus 2 Chips. Bei der K1630, die dann eine MMU hatte, da war es dann so, dass dann 4 U830 drin waren und 2 machten dann irgendwie diese MMU-Geschichten. Ungefähr so grob muss man sich das vorstellen. Genauer habe ich mich da in diese Thematik da noch nicht eingearbeitet, aber so muss man sich das das vorstellen, dass man eben dieses Gerät gestartet hat, dann hat man eben das Ding praktisch bedient wie ein RSX-Betriebssystem und eben, wenn halt die grafischen Sachen erforderlich waren, dann hat das das entsprechende Programm dann gemacht. Und es muss wohl auch so sein, dass gesetzt dem Falle, man hängt diese PDP-11 dran, dass man eben auch MCR-Kommandos in dem Grafikmodus eingeben kann. Also MCR ist praktisch das Mikrokonsole-Routine, heißt es, also irgendwie so in der Art heißt das, also das ist praktisch die Command-Line der PDP-11 und der RSX. Und es deutet halt alles, also wie gesagt, das, was ich kenne, das existierende Exemplar, was ich da schon mal gesehen habe, sowohl als auch, was da so in diesem Betriebssystem, also in der Firmware implementiert ist, sind eben zwei Indizien, die halt darauf hindeuten, dass das Ganze eben unter einem PDP-11-ähnlichen System original mal gelaufen ist. So, zur Arbeitsweise, wenn man den Rechner startet, startet er eben mit 9607.0.1, also mit Odd Parity. Und da kann man eben ganz normal seine Befehle eintippen. Und es gibt eben ESC-Sequenz 1B2B, also ESC und das Sternchen ist das, glaube ich. Und dann schaltet er eben um und reagiert völlig anders. So. Im Grafikmodus schaltet er dann um in 9608N1. Das heißt, dann muss die Gegenstelle muss das Protokoll ändern, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Und dann kann man eben eine ganze Reihe von Grafikkommandos senden. Und kann dann Linien malen, Kreise malen, erstmal das Ganze in den Grafikschirm natürlich initialisieren, Texte malen, Linien, Stärken ändern und so weiter. Das kann man dann alles tun. Das wird dann alles dargestellt. Ein Beispiel für so ein grafisches Kommando finden wir hier. Ich habe zwar nicht physisch, aber glücklicherweise in einer Reihe JPEG-Dateien einen Scan vom Handbuch, wo eben diese Sachen beschrieben sind. Wie sieht so ein Kommando aus? 8104.0001.02f9. Die 81 ist halt die Anzahl folgender. Mit der 81 geht es immer los, genau so ist es. 04 ist halt die Anzahl folgender Bytes. Wie viele Bytes kommen noch hinten dran, bis der Befehl wirklich zu Ende ist? Dann gibt es so eine Art Wiederholungsfehler. Ich vermute mal, dass man darüber sagen kann, hier macht das jetzt 5-mal, das entsprechende Kommando. Dann hat man eine Kommandonummer. Das heißt, es ist einfach, es gibt Kommandos bis zu 47 gehen die, glaube ich, und jede Kommandonummer macht halt was anderes. Also ist halt ein anderes Command. Dann hat man Parameter. Also 02 ist hier der Parameter. Es können auch mehr Parameter sein. Wenn es mehr Parameter sind, dann muss man halt dieser Längenzähler da ein anderer. Und diese F9 da hinten ist die Checksumme. Und die Checksumme war noch ein bisschen ein Problem an der Stelle, weil die Checksumme nicht beschrieben worden ist im Handbuch. Das war noch ein bisschen tricky, die rauszufinden, wie das eigentlich ist. Wie bitte? Was jetzt genau der DDR-Standard ist, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall die Checksumme des K8912 wird anders ermittelt. Aber da komme ich noch dazu, wie das gemacht wird. Wie realisiere ich jetzt diesen Demo-Betrieb, wie er hier aufgebaut ist? Ich habe meinen Rechner, da habe ich meine 20 mA Stromschleife, dann jage ich das Ganze in diesen Wandler rein. Dann was ist eine sinnvolle Zentraleinheit? Die sinnvolle Zentraleinheit steht hier, das ist einfach ein Notebook mit COM-Schnittstelle. Was läuft auf dem Notebook? Da läuft ein Programm namens Hardherm. Das ist ein Programm, was die serielle Schnittstelle recht intelligent bedient, indem es die nahezu beliebig konfigurieren kann, also was halt eben die Konfiguration so hergibt. Und man kann eben nicht nur irgendwelche Texte in irgendeiner Codierung schicken, man kann halt wirklich Bytefolgen senden. Und das ist eben hochwichtig an der Stelle, um eben wirklich authentische Daten da hin und her zu schicken. Und man darf bei der Bedienung des Geräts eben nicht darauf angewiesen sein, dass unbedingt Textzeichen sein müssen. Also ich muss auch eine F9 oder eine 0 irgendwas senden können. Na, und das kann dieses Programm Hardherm und deswegen dient das halt zur Bedienung des Geräts und somit ersetzt mir der praktisch die Zentraleinheit. So, was haben wir da? Im Textmodus, wir haben diese Zeicheneingabe, Ein- und Ausgabe, Umschaltung, Grafikmodus, Escape-Sequenz 1B2B, dann geht vorne diese LED mit dem Grafikmodus an. Das erste Command, was man immer senden muss, nennt sich Open Workstation. Und wenn ich das mit dem Parameter 0, also es sind halt zwei Varianten beschrieben, ein normaler Modus und ein Testmodus, der Parameter 0 heißt Testmodus, ist der normale Modus, da geht gar nichts. Also offensichtlich werden da wirklich, ich gehe mal davon aus, dass da wirklich kritisch die Zeiten halt einzuhalten sind. Also dass man wirklich mit einem Originalprogramm und einem exakten Zeitregime reingehen muss, damit das Ganze funktionieren kann. Was funktioniert, ist der Modus 02, der ist mit Testmodus beschrieben im Handbuch, sodass man da mehr oder weniger schrittweise das Ganze abarbeiten kann. Man muss die Antwort abwarten und dann noch eine Quittung schicken. Wenn man zu lange wartet und schickt keine Quittung, dann kommt auch eine Fehlermeldung. Also der will dann schon wirklich seine Antworten dann auch haben. So, und dann gab es da diese Checksumme, die einmal FB und einmal F9 war. So. Wenn ich ein Byte Checksumme habe und will rauskriegen, wie die funktioniert, wie mache ich das? Ich nehme mal mein Kommando, generiere das 256 Mal untereinander und zähle 0 bis FF die Bytes hoch und feuere alle Kommandos raus. So, bei irgendeinem antwortet er. Wenn es fehlerhaft ist, antwortet er nicht. So, was mache ich dann? Dann teile ich das Ganze in 2x128. Bei einer von beiden Varianten gibt er mir die Antwort. Den Block nehme ich, teile den wieder, dass ich 64 habe, dann kriege ich wieder nur bei einer Variante die Antwort und dann teile ich das so lange runter, bis ich die richtige Summe habe. Also schlicht und einfach Brute Force. Ja? Und das habe ich dann eine Weile gemacht, das war dann aber alles irgendwie ziemlich nervig, das Ganze. Ja? Und was habe ich aber festgestellt, wenn ich das mache? Wenn ich zweimal das gleiche Kommando nehme und die unterscheiden sich nur in der 0 und der 02, komme ich bei dem einen auf Checksumme FB und bei dem anderen auf Checksumme F9. Das heißt, wenn ich aus der 0 eine 2 mache, muss ich aus dem FB eine F9 machen. Das heißt minus 2, wenn das eine plus 2 wird. Und dann habe ich halt einfach mal von 100 Hex angefangen und alles subtrahiert, was da vorne drin steht, bis auf die 81 und dann komme ich genau auf die Summe. Das heißt, die Checksumme ermittelt sich, indem man halt einfach bei einer 100 bzw. bei einer Low Byte 0 anfängt. Und so lange subtrahiert, Überträge sind völlig egal. Also wenn das irgendwie den Null übertragt, dann geht es halt mit FF weiter. Völlig egal. Und so ermitteln sich die Checksummen. Ich vermute mal, wenn er das Command reinkriegt, dann addiert er halt so lange auf, bis das Command zu Ende ist, addiert die Checksumme dazu, dann muss er einen Nulldurchgang kriegen, sprich das Zero-Flag setzen. Und wenn das Zero-Flag gesetzt ist, ist das Kommando okay. Das ist da halt einfach der Trick gewesen. Und dann konnte ich zumindest einfacher diese Kommandos generieren. So, was haben wir alles für Kommandos? Set, Current, Position haben wir. Der setzt einfach die Position vom Grafikkursor. Wichtig ist hierbei noch, wir haben irgendwie 2 Byte Realzahlen, wo ich gedacht habe, was ist da jetzt Mantisse, was ist Exponent? Also ich habe da so ein bisschen experimentiert und habe halt gerade mit so 7F, das erste Bit nicht gesetzt, hatte ich recht gute Erfolge. Ich bin da noch ein bisschen am Tüfteln, wie genau das Format ist. Ich habe jetzt so ungefähr ein Gefühl dafür, was man tun muss, um da halbwegs sinnvolle Resultate rauszukriegen. Aber ich muss noch mal die Bitstrukturen mir noch mal genau aufschreiben, um halt wirklich sagen zu können, ab dem Bit verhält sich die Realzahl dann anders. So, dann haben wir die Polyline, das heißt, ich habe eine Anzahl von Linien, Anzahl von Punkten, die einfach durch eine Linie miteinander verbunden werden. Und der fängt dann halt bei Current Position an und malt dann halt immer weiter, bis das Command zu Ende ist. SetLine-Attributs, da kann ich eben volle Linien, Strichlinien und so weiter machen. Oder eben siebenfache Linienstärke, da macht er mir die Linien eben ein bisschen dicker. Das Kommando mit dem sperrigen Namen Generalize Drawing Primitive ist nichts weiter als ein Kreisbogen. Und das Kommando Text gibt es auch noch. Dann fängt er eben ab einer Grafikposition, ab einer bestimmten Position dann an, Text zu machen. Lustig ist es dann auch, wenn gerade Strichlinien eingestellt sind, sieht der Text komisch aus. Und wenn halt siebenfache Linienstärke eingestellt ist, dann malt er nur noch einen Balken. Also das geht auch wirklich mit den Line-Attributen. Und ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir das Ganze demonstrieren. Angekommen. So, das Gerät startet so. Dieses Muster, was wir hier sehen, ist ein Fehler in der Textkarte, der aber jetzt nicht weiter stört, weil im Grafikmodus ist er weg. So, wenn das Terminal hochgefahren ist, dann sieht das Ganze so aus. Und was ich natürlich parallel habe, ist, ich habe hier mein Notebook dran. Und auf dem Notebook habe ich dieses Hardterm-Programm. Eben ging es noch. So, jetzt haben wir es wieder. So, das heißt, ich lade mal eine Konfiguration. Die heißt da K8917. Und die macht Odd Parity mit 7 Datenbits und so weiter. Was ich hier schön machen kann, ist, ich kann meine Sequenzen laden. Und jetzt kann ich irgendwas eintippen. Kann das abschicken. Jetzt müsste man eigentlich auf dem Terminal schon was sehen. Wenn ich jetzt hier umschalte, sieht man es auch auf dem großen Bildschirm. Genau. Und das heißt also, so funktioniert das ganze Gerät dann im Textmodus. Und wenn ich eben auf der Tastatur was eintippe, dann sollte das eigentlich auch dann wieder erscheinen. Also so wie eben das Terminal ganz normal eben reagiert im Textmodus. So, und die Besonderheit des Ganzen ist, wie gesagt, diese ESCAP-Sequenz 1B2B. Wenn ich die starte, dann piept er, sagt, dass er im Grafikmodus ist. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist eben die Config zu ändern, dass ich eben die grafische Konfiguration habe mit 8N1, wie man hier oben sieht. Und das Erste, was ich jetzt tun muss, ist, meine Workstation zu initialisieren. Das ist dieses Kommando mit dem K2. Das heißt, wenn ich das abschicke, dann sollte er den Bildschirm löschen. Was ich jetzt schnellstmöglichst tun muss, ist die Quittung zu senden. Ansonsten sendet er so lange seine Antworten, bis er im Fehlerstatus ist. Jetzt sollte eigentlich der Bildschirm leer sein. So, und jetzt kann ich einfach meine Grafikkommandos eintippen, indem ich sage, hier sind sie schon wunderschön benannt. Da ist ungefähr schon zu sehen, was ich da vorhabe. Als Erstes setze ich die Current Position. Jetzt male ich die erste Linie. Ob man die schon sieht, weiß ich nicht. Jetzt müsste man inzwischen was sehen können. Und ich mache es mal auf dem großen Bildschirm. Es fängt ja eben, wie gesagt, an, eben diese Linien da zu malen. Was ich immer wieder machen muss, ist ihm wirklich die Quittung zu senden. Und jetzt entsteht eben, deswegen heißt das Ganze auch Nikolaus, das kleine Haus vom Nikolaus, was man aber nicht vollständig sieht, weil er eben auf den virtuellen Bildschirm schreibt und man nicht komplett alles sieht. Dem kann man aber abhelfen, indem man halt einfach sagt, ich zeige mal die genau andere Hälfte an des Ganzen. Das Ganze geht auch invers. Und das Ganze geht auch per Softscrolling. Das heißt, ich kann halt eben auch das Ganze pixelweise hoch und runter rollen. Also die Funktion hat er auch. Ja. Ich kann jetzt aber auch Folgendes noch machen. Ich kann meinen Screen auch mal neu initialisieren. Und ich kann mal sagen, ich will das Ganze gestrichelt malen. Jetzt muss ich natürlich die ganzen Sequenzen wieder alle. Aber das geht, wie gesagt, mit diesem Hardterm-Programm recht gut. Jetzt müsste man es so langsam sehen, dass er eben das Ganze gestrichelt malt. Und gedacht ist das, wie gesagt, dafür, gerade so, gepunktete Linien, gestrichelte Linien und so weiter. Gerade auch Beschriftungen. Wenn ich jetzt hier sowas mache, dann malt er mir eben an die Current Position diesen Text. Der sieht natürlich ein bisschen zerstört aus, weil er den Text eben auch mit der gestrichelten Linie macht. So, oder ich kann zum Beispiel auch Folgendes machen, indem ich meine Linienstärke eben mal auf 7-fach setze und dann eben mit der 7-fachen Linie da weitermache. Dann sieht das Ganze so aus. Noch lustiger ist es, wenn ich damit Text male, dann sieht der Text nämlich eben so aus. Weil die Texte wirklich mit den Attributen gemalt werden, die da gerade eingestellt sind. Also das Ganze ist darauf ausgelegt, wirklich vielleicht auch so technische Zeichnungen zu machen und wirklich koordinatenbasiert dazu arbeiten. Und eben auch, ich glaube, die Texte kann man dann auch umdrehen und kann die hochkant darstellen. Dann müsste man die entsprechenden Parameter dann einstellen. Und das ist das, was das Gerät kann. Ich kann ja natürlich jetzt nochmal diese Generalized Drawing Primitive malen. Das ist eben dieser Kreisbogen, den man eben mit entsprechend vielen Parametern dann einstellen kann. Und wenn man das jetzt entsprechend, sieht man auch entsprechend mehr von dem Kreisbogen, dass der eben wirklich da anfängt. Der scheint auch irgendwie eine eigene Current Position zu haben. Hier habe ich auch einen Transmission Error gerade, der daher kommt, weil ich vermutlich nicht quittiert habe. Dann kommt die Meldung entsprechend. Also der macht 10, wenn ich einen Befehl absetze, dann fragt er halt 10-mal nach. Ja, 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 kommt die Antwort. Also die haben sich da wirklich gut abgesichert eben. Ist der Befehl richtig angekommen über die Checksumme? Kam die Quittung und so weiter, also dass wirklich da keine Befehle irgendwie verloren gehen, dass grafische Darstellungen dann eben auch wirklich auf die Art und Weise korrekt dargestellt werden. So, das ist das soweit, wie ich das jetzt erforscht habe. Als kleiner Ausblick, was so ein bisschen noch fehlt, um das Gerät eben komplett zu kennen und zu um eben die Funktionalität komplett durch Wissen wieder abzudecken, um es mal so zu formulieren, ist eben, dass diese ganze Koordinatentransformation, die da drin ist, Viewport-Window-Abbildung, das ist implementiert, aber ich kann die Befehle eintippen, die werden angenommen, aber es tut sich nichts. Ja, es ist auch eine Segmentverwaltung drin. Man kann sagen, eine Polyline aus 5 Linien soll bitte Segment A werden. Die nächste Polyline wird Segment B. Man kann die Segmente dann zu- und abschalten. Das sind alles so Sachen, die dann noch theoretisch gehen. Das ist aber so ein Ausblick dahingehend, dass man das Gerät eben weiter erforscht. Was dann noch in den Ausblick gehört, ist natürlich, dass man theoretisch das ganze Ding natürlich an der 1103 hängen kann, versuchen kann, das Betriebssystem der Originalmaschine so weit zu rekonstruieren, dass man auf der westlichen Maschine dann eventuell auch ein Programm laufen lassen kann, was eben die Schnittstelle umstellt und die Befehle schickt und eventuell auch auf diesen MCR-Exit kommt, dass man eben auch im grafischen Bildschirm dann die Betriebssystembefehle eintippen kann. Das würde natürlich nur mit einer PDP gehen. Am besten natürlich mit der geklonten und behelfsweise dann mit einer echten, weil man muss praktisch die, was früher eben kopiert worden ist, wieder rückwärts machen, ganz einfach in der Mangelung der originalen Geräte. So, das als Ausblick und mit diesem wundersamen Kunstwerk, was da gerade auf dem Bildschirm ist, möchte ich dann meinen Vortrag beenden, denke ich mal, recht gut in der Zeit. Falls Fragen sind, gerne hier, ansonsten wir müssen dann recht schnell wieder abbauen und sind dann wieder am Stand zu finden. Jo, danke für die Aufmerksamkeit. Ich persönlich, was ist mein geschichtlicher Hintergrund? Also,
war etwas zu spät da. Deswegen also, nur fragen, wie sind Sie, also Sie sind offensichtlich nicht von der DDR-Seite gekommen.
Doch, jein. Also ich bin schon gebürtiger Ostdeutscher, komme aus Südwestthüringen, also ungefähr auch die Gegend, wo diese Geräte herkommen. Allerdings, als die Wende kam, war ich 16. Das heißt, was ich zu Ostzeiten wirklich hatte, war eben den KC 85-4, den mein linker Nachbar wiederum hat. aber nur das Grundgerät, den wir richtig schön brav im RFT-Laden für 2150 Ostmark noch gekauft haben im Sommer 89. Auf der Maschine habe ich dann halt Basic gelernt, habe Maschinencode gelernt, weil ich keinen Assembler hatte.
Oh.
Ja, also das heißt, die meisten
der... CD ist Call gewesen.
Wie bitte?
CD war Call.
CD ist Call, C3 ist Jump, C9 ist Red und ganz wichtig ist der Knob, weil man hat ja immer das so dargestellt, ich habe dann immer mit Knobs aufgefüllt, damit die Befehle nicht die Zeilen umgebrochen haben. Die Programme wurden ein Drittel länger, aber so und ansonsten zu den Geräten bin ich gekommen, einfach aus der Faszination heraus, ja, das sind halt so diese mysteriösen Geräte gewesen, die das gab's ja, die Dinger gab es früher nur in Betrieben. Ja. Das ist meistens dann irgendwie, durften nur die Spezialisten ran. Und ne. Also man hat schon auf der einen Seite das Wissen um die Informationstechnik in die Bevölkerung tragen wollen. In dem Moment, in dem man halt gesagt hat, man hat den Informatikunterricht und man wollte den Leuten das beibringen. Ich meine, das musste ja die Qualifikation her, die IT zu bedienen. Ja. Und das kam auch eigentlich auch immer mehr in die Betriebe rein. Natürlich planwirtschaftlich gesteuert, wie das halt damals so war. Aber auf der anderen Seite, ja, also wer weiß, ob ich jemals, also wie gesagt, sowas kannte ich halt von damals nicht. Ich kannte halt nur den KC. Und den habe ich dann zu West, als dann die Wende waren, noch eine Weile betrieben und dann eigentlich auch wieder in die Ecke gestellt und bin dann halt irgendwann mal über die KCs und über diese Robotron-Big-Maschinen dann so langsam in dieses Thema reingewachsen. Ja? Und irgendwie hat sich herausgestellt, dass ich irgendwie da gerade so diese Zellamelis-Schiene, dass es da recht interessante Geräte gibt. Und da ist halt irgendwann mal der Forscherdrang wach geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu DDR-Zeiten an diesen Maschinen speziell gearbeitet habe, sondern das kam dann halt später. So, haben wir noch Zeit für Fragen? Wie gesagt, ich glaube, der nächste Vortrag ist dann auch recht. Aber wenn noch Zeit ist, gerne. Das habe ich alles, das ist alles bekannt, soweit. Woran es ein bisschen hapert, ist in Papierform das vom 8917. Also das habe ich nur in elektronischer Form. Also da fehlt mir noch so ein bisschen das Buch. Ansonsten habe ich eigentlich alles so an Doku, was in der Gemeinde halt rumgeistert. Ja, aber die Frage ist, was war das jetzt im Speziellen für ein Verfahren, was die da verwendet haben?
Einer, der da draufgelegt wird auf die ganze Summe und dann wird nur der Rest übertragen. Der übrig bleibt der Rest.
Ja, eigentlich wird ja addiert an der Stelle.
Ja, es wird alles auch addiert.
Genau, genau. So, genau, und das habe ich ja auf dem Weg dann rausgefunden, dass dem so ist. Ne? Weil wie gesagt, das Gerät, was ich im vorigen Jahr hatte, das hatte auch eine Checksumme, aber das war halt LRC, das funktionierte halt anders. Diesen Longitude Redundancy Check. Und dann habe ich halt überlegt, ist es das vielleicht auch? Nö, das war es nicht. Ne? Und wie gesagt, man hat es in der einen Folie relativ deutlich gesehen, wenn sich das eine um 2 Byte unterscheidet und das andere auch, dann reifen so langsam die Zusammenhänge. Dass es genau das Verfahren ist und dann reimt man sich das halt zusammen. Wie gesagt, es stand nicht im Handbuch, was da jetzt genau verwendet wurde. Ne? Und das war eben das.
Ist das möglich, einfach den Raum auszulesen und das versuchen zu reverse-engineeren oder genau solche Fragen?
Ja, die ROMs habe ich. Ich habe sie auch teilweise angefangen zu disassemblieren, aber es ist natürlich, bei den anderen Terminals habe ich fast komplett disassembliert, bei dem jetzt noch nicht, vor allen Dingen, weil es auch viele ROMs sind. Also das ist ein ganzer Haufen. Also ich habe die ROMs mal durchgeguckt, habe ein paar Anhaltspunkte gesucht, wie überhaupt die Kommunikation zwischen den Prozessoren da funktioniert. Ansonsten war es mittels des Handbuchs möglich, zumindest die Grafikfunktionen mal darzustellen, um zu zeigen, was das Gerät prinzipiell kann. Also das war auch ohne Disassemblieren weiter, ohne Disassemblieren möglich. Aber natürlich ist das der Weg, wenn nichts anderes hilft, dann muss man sich nächtelang hinsetzen und muss die ganzen Codes alle rausschreiben. Ich habe da halt auch gewisse Verfahren, dass ich das halt erst durch einen Disassembler dann laufen lasse und dann geht es ja los, erstmal die ganzen Portadressen halt alle nachgucken, Adresszuordnung rausfinden, wie dann eben die, welche Adressen halt als Workspace, als Parameter, als Variablenablage verwendet werden und so weiter und so fort. Also das ist durchaus ein Weg, den man gehen kann, wenn man nicht mehr weiterkommt. Also bei anderen Terminals habe ich das gemacht, bei dem eher weniger. Im Moment, aber wenn ich genügend Zeit vorausgesetzt, kann man natürlich das ganze Ding komplett auseinandernehmen. Also die ROM-Inhalte sind bekannt, sowohl die vom Hauptprozessor, diese vielen ROMs, als auch die 4K, die auf der Grafik-Engine sitzen, wo praktisch die Gegenstelle passiert. Also die ROM-Inhalte sind bekannt, also die genügend Fleißarbeit vorausgesetzt, könnte man die disassemblieren. So, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Mein Nachfolger steht schon bereit. Und vielen Dank.